Der Börsenradio To Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko-theme.de.
Börsenradio Network AG. Marktbericht.
Sehen müssen, wie wir beispielsweise den Windstrom in die Verbrauchszentren, insbesondere in Süddeutschland, transportieren können. Und vor dem Hintergrund hat Friedrich Vorwerk 2023 einen unglaublich hohen Auftragseingang erzielt. Der Auftragseingang lag über 1 Milliarde Euro.
Norma, deutsche Grundstücksauktionen und eben gehört MBB auf den letzten Metern noch mit Zahlen fürs Gesamtjahr. Die Vorstände jeweils bei uns zu Gast. Außerdem Fondsmanager Ufuk Boydak und Börsenaltmeister Heiko Thieme. Der macht eine exzessive Liquidität, wie er gesagt hat, von 10 Billionen Euro für die derzeitige Rallye verantwortlich. Sie hören jeweils Auszüge aus den Interviews, die kompletten Interviews, die hören Sie bei börsenradio.de. Der Marktbericht heute wieder mit Andreas Groß und meinem Kollegen Peter Heinrich. Ein kurzer Blick auf die DAX-Tafel. Jo, auch am Dienstag mit einem frischen Rekord, sogar ein deutlicher Rekord, dreistellig geht's nach oben. Im Tageshoch sogar über 18.400 Punkte. Und von der DAX-Rallye lassen sich jetzt auch die Nebenwerte anstecken. Also auch MDAX und SDAX machen Boden gut. Irgendwie will niemand die Party verlassen. Hier die Schlusskurse. Der DAX legt 0,7% zu, 18.384 Punkte. Beim MDAX 0,8% plus, 26.871 Punkte. Und der SDAX 14.230 Punkte. Auch das ist ein Plus, wie gesagt, 1%. Und auch die Wall Street startet freundlich. Rheinmetall soll weiter fleißig Munition herstellen und bekommt dafür sogar EU-Fördergelder. Ein Teil scheint gleich in den Kurs zu fließen, könnte man meinen. 521 Euro steht die Waffenschmiede jetzt. Nordex holt einen weiteren wichtigen Auftrag in Südafrika. CTS Eventim entschädigt Anleger nach dem Corona-Loch mit einem Rekordjahr 2023 und einer deutlich höheren Dividende. CTS Eventim Aktien plus 5%. Und Amazon geht aktiv gegen Produktpiraterie vor. In den ersten 3 Jahren sind der Special Counterfeit Crimes Unit über 21.000 Fälscher ins Netz gegangen.
Mein Name ist Konstantin Mang, ich bin CEO der MBB und ich freue mich auf das Gespräch über unsere 2023er Zahlen und einen optimistischen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2024.
Aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. Ja, steigen wir gleich ein. Nennen wir alle Ihre Töchter mal ganz kurz, damit man als Hörer sofort weiß, worum es geht. Aumann aus dem Segment Wickeltechnik E-Mobilität. Die Tochter Delignit mit Lösungen für Kfz, Vans und Bahn, also Systemholzlösungen. Friedrich Vorwerk, Pipelines für Gas- und Stromnetze. DTS, Cybersicherheit. Hanke Tissue, Hygieneprodukte natürlich. Und CT Formpolster, zum Beispiel Matratzen für den Onlinehandel. Ja, und oben drüber die MBB als Holding. 2023 Umsatz plus 6,5% auf 954,6 Millionen Euro. Konzernergebnis 15 Millionen, rund 10% weniger. Welchen Dividendenvorschlag liegt denn jetzt auf dem HV-Tisch?
Gut, bei unserer Dividende haben wir eine lange Tradition, jedes Jahr ein bisschen was draufzulegen. Und das machen wir dieses Jahr zum 14. Mal. Und wir schlagen hier der Hauptversammlung eine Dividende von 1 Euro und 1 Cent vor.
Wie war denn das Kostenjahr 2023 bei Ihnen? Es gibt ja eigentlich überall höhere Kosten für Energie, für Zinsen, für Finanzierungen. Natürlich die Energie im Expliziten, die Produktionstechnik und auch höhere Personalkosten.
Das Schöne an der MBB-Gruppe ist ja ihre Diversifizierung. Und Sie haben das anfangs ja eindrücklich dargestellt, indem Sie jedes Unternehmen einmal durchgegangen sind und in welcher Branche das jeweilige Unternehmen unterwegs ist. Und da zeigt sich ja, dass wir da sehr breit aufgestellt sind. Und gerade das war jetzt im Jahr 2023, glaube ich, ein großer Vorteil, weil natürlich manche Unternehmen Gegenwind hatten von diesen Kostensteigerungen, beispielsweise im Energiebereich. Aber andere hatten dann damit keine Probleme oder sogar davon profitiert. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Bei den Energiepreisen ist es so, dass unsere Tochter Hanke, die Tissue-Produkte herstellt, also beispielsweise Servietten, dass diese gestiegenen Energiepreise bei Hanke durchaus zu Einbußen bei der Profitabilität geführt haben. Gleichzeitig ist Friedrich Vorwerk als größtes Unternehmen der MBB-Gruppe ein großer Profiteur von der Energiewende, weil Friedrich Vorwerk dabei beteiligt ist, die großen neuen Stromautobahnen zu bauen, welche die Windenergie von Norden nach Süden bringen. Und so haben wir also in vielen Bereichen zwar auf der einen Seite unter Kostensteigerungen gelitten, aber auf der anderen Seite profitieren wir dann auch wieder von diesen Trends. Und in Summe sind wir dort, glaube ich, sehr solide und resilient aufgestellt.
Und das ganze Interview hören Sie auf börsenradio.de oder in der kostenlosen Börsenradio-App.
Klartext Wirtschaft, der Podcast für die Macherinnen und Macher von morgen.
Mein Name ist Andrea Gerhardt.
Mein Name ist Frank Fercher.
Wir reden hier über alles, was die Wirtschaft bewegt.
Wir sprechen über alle wichtigen Fragen, zum Beispiel, welche technischen Innovationen beeinflussen denn eigentlich das moderne Unternehmertum? Oder mit welchen Strategien kann der aktuelle Fachkräftemangel effektiv bewältigt werden?
Hört rein.
Überall, wo es Podcasts gibt. Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Mein Name ist Ufuk Beulag, ich bin Fondsmanager bei der Leus AG, einer Investmentgesellschaft aus Frankfurt, die sich auf das Thema Aktien spezialisiert hat und explizit fundamentale Unternehmensanalyse betreibt.
Hier ist Andi Groß aus dem Studio des Börsenradio. Wir haben mal geschaut, letztes Interview, und da war es ziemlich kalt draußen, da waren die Straßen glatt. Die hatte dann auch die Parallele gezogen zu dem glatten Parkett. Jetzt, der Frühling ist da, wir haben Rekordbewertungen, gerade was den DAX angeht. Ist das Börsenparkett jetzt weniger rutschig geworden?
Also erstmal, viel wärmer ist es hier nicht geworden in Frankfurt, das kann ich schon mal sagen, aber ich hoffe, dass es jetzt zum Osterwochenende doch sich mal die Sonne dann hier zeigt. An den Börsen haben wir doch eine sehr kuriose Entwicklung. Das letzte Mal, als wir sprachen, zum Ende des Jahres, hatten wir eine gewisse Aufwärtsbewegung nach dem Oktober gesehen. Das heißt, im November, Dezember startete dann eine richtige Börsenrallye. Gerade auch bei kleinen und mittelständischen Unternehmen gab es große Nachholeffekte. Wir waren getrieben von Zinsfantasien, dass in diesem Jahr die Amerikaner die Zinsen doch deutlich nach unten senken sollten. Zum Anfang des Jahres jetzt gab es hier einige Dämpfer. Das heißt, die Erwartungshaltung ist deutlich nach unten gegangen. Wir haben von Anfang 6 bis 7 Zinssenkungen jetzt vielleicht noch 3 in diesem Jahr eingepreist, gerade bei der amerikanischen Notenbank. Und das hat dazu geführt, dass das Spielbuch, wenn man so möchte, sich noch stärker ausgeweitet hat. Das heißt, die großkapitalisierten Unternehmen, und da sind wir dann im DAX oder im französischen Index, S&P, haben eine Rekordjagd nach der nächsten hingelegt. Aber die kleinen und mittelständischen Unternehmen sind wieder deutlich zurückgekommen in den ersten 3 Monaten. Und diese Spreizung, die wir letztes Jahr schon gesehen haben, ist jetzt nahezu am Maximalpunkt.
Jetzt hattest du eingangs gesagt, da klafft eine große Schere auseinander zwischen der ersten Börsenreihe, ob das jetzt 7 Werte in den USA sind oder 11 Werte in Europa, die Granolas, das sei jetzt mal dahingestellt, dass dort offensichtlich bereit ist, immer mehr zu bezahlen. Und die zweite Reihe, auf deren Wiederbelebung ihr ja auch irgendwo händeringend wartet, die kommt irgendwo nicht in Schwung. Ist das so? Woran liegt das? Und was muss passieren, dass sich dieser Trend umkehrt?
Gut, da gibt es viele Faktoren jetzt, die zusammengekommen sind. Wir sind ja in einer Post-Covid-Welt, die dann mit großen Lieferkettenproblematiken, Inflation, Zinserhöhungen einhergegangen ist, sodass dann Unternehmen unterschiedlich getroffen wurden. Sicherlich war es so, dass 2021 im Spätsommer auch bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen die Bewertung recht nach oben gestiegen war. Und dann gab es ja die große Korrektur in 2022, und zwar eigentlich für alle Aktien. Der Unterschied ist nur, dass jetzt in 23 und auch weiter in 24 diese großkapitalisierten Unternehmen eigentlich wieder an die Niveaus anknüpfen oder sogar diese noch überholt haben von 21, aber diese kleinen Mittelständler bleiben noch zurück. Ultimativ, sobald die Ertragskraft, die makroökonomische Situation sich leicht verbessert für die nächsten 12, 18 Monate, sollte es einen riesen Aufholeffekt geben. Das mit der Zinsseite und der Inflation sollte eigentlich auch für eine große Entspannung sorgen. Wir sind wahrscheinlich bei 95% oder 98% angekommen und der Markt wartet auf diesen Wendepunkt. Und es ist ja so, und ich nenne es mal salopp gesagt, man klingelt ja nicht unten. Ja, so wird es dann wahrscheinlich auch so sein, weil dann geht es auf einmal recht schnell und dann steigen diese Aktienkurse sehr, sehr stark nach vorne. Und was passiert? Das zieht dann mehr Geld an und dann steigt weiter nach vorne und dann beginnt eigentlich eine Reallokation, wenn man so möchte. Das heißt, die gesamte Welt schaut dann auf diese kleinen mittelständischen Unternehmen wieder. Und dann muss man mal schauen, wie lange das andauert. Aber das Aufholpotenzial ist sicherlich 50% plus.
Sie haben Lust auf das ganze Interview? Dann gehen Sie auf börsenradio.de oder holen Sie sich die kostenlose Börsenradio-App.
Mein Name ist Annette Stiewel. Ich bin CFO der Norma Group.
Jahreszahlen beim Verbindungstechnik-Spezialist Norma Group. Wir hatten uns ja im November schon zu den Q3-Zahlen unterhalten und da war ja klar, dass Norma durch einen Streik der UAW-Gewerkschaft in den USA die Produktion nicht mehr ganz aufholen kann. 2023, der Umsatz ist um 1,6% leicht gesunken auf 1,22 Milliarden Euro, nennen wir noch ein paar Zahlen. Der Gewinn als EBIT betrachtet blieb quasi mit minus 0,5 auf dem Niveau des Vorjahres mit 76,1 Millionen Euro. Der Gewinn unterm Strich, also das Periodenergebnis, ging um fast 29% auf 27,9 Millionen Euro zurück. Sie werden nun die Dividende nach unten anpassen. Was wird es denn als Dividende geben? Wo ist der Vorschlag?
Ja, der Vorschlag liegt bei 45 Cent pro Aktie, was eigentlich komplett in unserer Dividenden-Range liegt. Die Norma hat ja eine Dividenden-Policy, dass wir gerne natürlich den Shareholder an unserem Gewinn beteiligen. Und in der Regel ziehen wir dort eine Range an zwischen 30% und 35%. Die 45 Cent entsprechen dann einer Dividendenquote von 32,7. Und dementsprechend sind wir da, denke ich, gut in der Mitte dieser Guidance unterwegs.
Ich habe mir heute Morgen das Interview von Q3 nochmal angehört. Da waren die Argumente einmal Gewerkschaften USA, Währungseffekte und nicht klare Abrufe aus der Automobilindustrie. Im Prinzip wirtschaftlicher Gegenwind auch Europa. 2023, Haken dran versus jetzt. Wie ist denn die Lage nun, Ende März 2024?
Gut, ich kann noch nicht so sehr über das aktuelle Geschäftsjahr sprechen, weil wir ja gerade mal das alte abschließen. Aber alles in allem, was die Markttendenzen angeht, würde ich mal sagen, kommt das Geschäft back to normal, Automotive, auf einem normaleren Pfad. Wir waren ja in einem Aufholpfad noch nach Covid. Grundsätzlich für Industriegeschäft erwarten wir einen positiven Trend. Und das Wassergeschäft sollte sich nach dem Rückgang der Rezession in den USA auch ordentlich stabil entwickeln.
Wenn Sie das ganze Interview hören wollen, dann gehen Sie auf börsenradio.de.
Der Heiko Thieme Club. Alles zu Dow Jones, S&P, DAX. Der Heiko Thieme Club.
Ja, du bist ja sogar so tolerant, dass du seit ungefähr einem Jahr auch immer mal wieder über das Thema Bitcoin sprichst und sagst, na ja, klar, auch wenn es keinen Wert hat in deinen Augen, wenn dafür ein Preis bezahlt wird, der steigt, warum soll man da nicht ein bisschen investieren? Jetzt sind wir bei wieder über 70.000. Wir haben dieses Thema Halving, was wieder einmal auf uns zukommt. Das ist also quasi für das Mining gibt es dann nochmal einen halben Betrag. Und in Summe heißt das ja dann, dass irgendwann, was habe ich heute gehört, in 120 Jahren wäre dann im Grunde genommen das Ende erreicht, rein rechnerisch, weil es ja durch die Halbierung wird es immer langsam und immer schwieriger, quasi das Ende dann irgendwo zu erreichen. Und wir haben seit 3 Monaten den ETF oder die ETFs in den USA, was ja dort auch dazu geführt hat, dass sehr viele große Adressen jetzt hier Milliardenwerte in den Bitcoin investieren. Also von daher ist das durchaus erklärbar, die große Nachfrage dann. Ja.
Und vollkommen richtig. Und bei Bitcoin, um das wieder zu sagen, damit mich keiner missversteht, Bitcoin hat nichts wert. Warum? Was stellt sie her? Produktions gar nichts. Die repräsentiert kein Land. Und man könnte sagen, ja, kann man doch Bitcoin mit Gold vergleichen. Ich sehe bei Gold eine ganz andere Wertbeständigkeit. Warum? Ah, schon ein paar tausend Jahre in Existenz und hat Leute immer wieder fasziniert. Man kann es als Schmuck tragen, kann es auch als Wert, als Münze quasi benutzen, wenn man so will, im Gegensatz zum Geld, was also keine Abdeckung hat durchs Gold. Wenn man das aber alles zusammenfasst, kommt man folgende Überlegung. Ich lasse mal so im Raum stehen. Es hat wirklich keinen Wert, Bitcoin. Aber, jetzt kommt ein Aber. Und ich habe mit Ritchie gesprochen von der Stuttgarter Börse, ein sehr netter Mann. Wir haben uns gut verstanden. Wir werden demnächst mal eine Sendung zusammen machen. Ich habe aber immer den Nachsatz gemacht, auch Wertloses kann einen Wert haben. Das habe ich bei einem Bild, was so halb zerschreddet wurde, während es veroptioniert wurde. Ich war vor 2006 wohl in London bei Sotheby's mit 1,2 Millionen und 13 Jahre später wurde zum 13-fachen Wert verkauft, obwohl es nur noch ein halbes Bild war. Also Wertloses kann Wert haben. Wenn dem so ist, dann ist es gar nicht falsch zu sagen, okay, was kann denn Bitcoin wert sein? Wenn einmal die 21 Millionen Coins begeben sind sozusagen, ja, dann ist Angebot und Nachfrage, was es bringt. Dann muss ich mich fragen, wie groß ist das Interesse, dieses zu kaufen, auch wenn es wertlos ist. Da schaue ich mir die Jugend an, die ist absolut bereit, in Bitcoin zu investieren. Das zieht irgendwo, ich will mich vom Staat nicht abhängig machen, ich möchte unabhängig sein und so weiter. Das ist also ein Argument. Aber das andere Argument, was viel wichtiger aus meiner Sicht ist, ist folgendes. In den Schwellenländern, Ländern mit, nehmen wir auch Russland an, auch China an, du sagst, wie kann ich dort Geld raustransferieren? es ist verdammt schwer, der Kontrolle der Länder sich zu entziehen. Da ist natürlich eine Bitcoin-Position, die man im Wallet haben kann. Braucht man ja nur sein kleines Smartphone mitzunehmen, wenn ich das richtig verstehe, nicht wahr? Und da ist man transparent überall in der Welt und kann überall das eintauschen in der dortigen Währung. Also ich kann rausgehen aus Russland, nehme mein Smartphone dabei, nicht wahr? Habe meine Wallet oder die Wallet habe ich irgendwo liegen, kann die abrufen durch den Computer, wo immer ich mich aufhalte. Kann meine Geheimnummer eingeben, wenn ich es vergesse, dann habe ich natürlich Pech gehabt, aber das hat man also gesichert und weiß die Geheimnummer. Und dann kann man dieses Bitcoin-Geld in andere reale Währung oder staatliche geordnete Währung eintauschen. Das ist ein nicht unerheblicher Vorteil. Den sollte man nicht verkennen. Und da es in der Welt sehr viele Verunsicherungen gibt, könnte ich mir davon alleine vorstellen, dass die Leute sagen, Bitcoin ist die richtige Lösung. Deswegen sagte ich ja auch schon seit einiger Zeit, bis zu 1% in Bitcoin investieren.
Wenn Sie mehr erfahren wollen, besuchen Sie den Heiko Thieme Club. Heiko-Thieme.club.
Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Michael Klettner. Ich bin öffentlich bestellter, vereidigter Grundstücksauktionator und Vorstand der Deutschen Grundstücksauktionen AG.
Lässt sich das allgemein auf die Marktlage der Immobilienbranche rüberkopieren? Also was sagt das dann über den Immobilienmarkt aus? Gibt es also wieder mehr Käufer oder mutigere Käufer? Oder
haben ja, ich würde schon sagen, das ist ein allgemeiner, also so, man hört es an vielen Ecken, dass so der Trend wieder ist, dass es plötzlich jetzt in diesem Jahr wieder mehr Interessenten gibt, mehr Besichtigungen, mehr Anfragen. Die Banken machen auch wieder mehr mit, es gibt mehr Finanzierungszusagen. Es ist aber auch so, dass gleichzeitig die Verkäufer eben verstanden haben, dass es eine neue Realität am Markt gibt und man eben nicht mehr diesen Preisen von 2022 hinterherlaufen soll, sondern sich eben an den aktuellen Dingen orientieren muss. Und das führt dazu, dass eben Käufer und Verkäufer wieder stärker zusammenfinden und das hilft dem Markt insgesamt.
Gibt es dann auch mehrere Personen wieder, die für ein Objekt sich gegenseitig hochsteigern?
Ja, also wir hatten in diesem Fall bei dieser Auktion deutlich mehr Bietungsgefechte. Es sind natürlich auch ein paar Objekte zum Mindestgebot weggegangen, also wo es dann immer nur einen gab, aber wir hatten zum Teil, also ich hatte hier eine Wohnung in Berlin, so eine kleine vermietete Wohnung, da hatten wir, glaube ich, 10 oder 12 Gebote drauf. Mhm. Das war schon enorm und der Saal war auch voll und es gab wie so ein, es war so ein bisschen in Anführungszeichen wie früher, ja, so ein sich tummeln und mal gucken und es sind einige Objekte doch wirklich gut gesteigert worden.
Ich bin Andreas Groß, die Stimme von Börsenradio. Schönen Abend.
Börsenradio Network AG. Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Thieme Club. Heiko-Thieme.de